was man auch nicht unterschätzen darf, wie stark das Bonding einfach im Team ist. Es ist wirklich halt einfach, es ist deine Familie. Und gerade auch bei jungen Menschen ist es manchmal total wichtig, dass die, wenn die eben ins Berufsleben starten, auch irgendwo noch so dieses Familiengefühl haben, was sie dann vielleicht von zu Hause vermissen. Und das hast du halt in der Gastronomie, glaube ich, so stark wie fast nirgendwo.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und ich spreche heute mit einer Frau, die genauso Spitzenköchin wie Unternehmerin ist. Es ist Alina Meissner-Biebraut. Denn sie führt zwei Restaurants in Ulm, zum einen die Brasserie Edda und das Fine-Dining-Restaurant Biebraut. Und sie erzählt im Feinschmecker-Podcast, wie sie ohne feste Location und mit Anfang 20 in die Selbstständigkeit ging. Rückblickend sagt sie, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, dass auch Frauen Führungsrollen in der Gastronomie übernehmen und warum Restaurants wie eine zweite Familie sind. Falls ihr jetzt denkt, dass wir eine Flasche Wein geöffnet haben, um den Podcast zu starten, liegt ihr leider falsch. Denn was ihr gehört habt, war das Öffnen einer Flasche Aceto Balsamico di Modena. Und zwar mit dem GGA-Siegel. Warum GGA-Siegel? Das ist super wichtig, denn der originale Aceto Balsamico di Modena darf nur in den Provinzen Modena und Reggio Emilia hergestellt werden. Dafür gibt es ganz klare Regeln mit festgelegten Methoden und regelmäßigen Kontrollen. GGA, das steht nämlich für geschützte geografische Angabe. Eine offizielle Anerkennung der Europäischen Union. Ja, und was macht ihn aus, dieses besondere Produkt? Es ist ein ausbalancierter Geschmack und zwar süß und säuerlich zugleich, würde ich sagen. Und deswegen ist er auch so vielseitig in der Küche. Ich zum Beispiel würze damit gerne meine Tomatensauce, da reichen ein paar Tropfen, um den Geschmack einfach nach vorne zu bringen. Aber natürlich passt er auch zu Pasta, Käse, Fleisch, Fisch, Vinaigrette, Gemüse oder sogar zu Früchten wie Erdbeeren. Da reichen schon ein paar Tropfen, um ein Gericht besonders zu machen und den Eigengeschmack auch hervorzuheben. Was steckt also da drin in so einer Flasche Aceto Balsamico di Modena? Es ist nicht nur das Wissen der Produzentinnen und Produzenten, es ist auch das Klima, die Böden, die Geschichte. Ja, man könnte sagen, es ist das Terroir, was in jeder Flasche steckt. Und genau deshalb gibt es auch dieses Konsortium, das die Herkunft und die Qualität schützt. Also, wenn ihr das nächste Mal Aceto Balsamico di Modena kauft, achtet bitte darauf, dass es sich um authentischen Aceto Balsamico di Modena handelt. Ja, liebe Alina, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, sehr gerne. Wir starten direkt mal mit einem Zitat. Vielleicht weißt du, von wem es ist, vielleicht auch nicht. Es ist nicht ganz neu. Der Markt entscheidet und dies, so glaube ich, macht die wirklich gute Küche aus.
Da musst du mir einmal auf die Sprünge helfen.
Das ist von jemand, den kennst du wahrscheinlich, das ist von Paul Bocuse und zwar aus dem Jahr 1977. Aber ich glaube, dass du so begonnen hast, dass du auch auf den Markt gegangen bist, jetzt wahrscheinlich auch immer noch, ab und zu, wenn du die Zeit findest. Aber so war der Start bei dir, oder? Dass du auf den Ulmer Wochenmarkt, der ist ja auch nah bei deinem Restaurant, gegangen bist und geguckt hast, was gibt's, was hat Saison, was schmeckt am besten?
Genau so hat's begonnen. Es war natürlich nicht nur der Markt, auch ein bisschen Großmarkt, aber ja. Es waren täglich wechselnde Gerichte, damals auch noch gar kein Menü. Also ich habe mit 5 à la carte Gerichten gestartet im Restaurant, die eben jeden Tag, alle 2 Tage sich verändert haben. Ich habe das verarbeitet, gekocht, was mir quasi in die Hände gefallen ist und auf was ich Lust hatte. Ja, so ging's los.
Also ein sehr aktuelles Zitat immer noch oder aktueller denn je vielleicht sogar. Bevor wir auf deine Restaurants kommen und so wie du arbeitest, du hast mal gesagt, dass du dein Ziel erreicht hast, wenn du bei deinen Gästen den Geschmack der Kindheit triffst. Aber was ist denn bei dir der Geschmack der Kindheit?
Ich würde das nochmal so ein bisschen umwandeln in Geschmäcker, die einen einfach an Dinge aus der Vergangenheit erinnern, ja, oder die dich halt berühren. Also es muss gar nicht unbedingt die Kindheit sein, es können schöne Momente gewesen sein mit der Familie im Urlaub oder mit Freunden irgendwo beim Essen. Und ich finde, wenn das Essen irgendwas in dir auslöst, ob so ein, ich sag mal, so ein unkontrollierter, so dieses, dieses, was einfach ausströmt in der ersten Sekunde, ich finde, das ist das Maximum, was du erreichen kannst mit Essen, weil das eben, das ist dieser unkontrollierte Genuss. Und das haben manche Gerichte, sind meistens eben diese Signature-Gerichte. Und das ist einfach, ja, das ist dieses Unverkopfte eben, dieses unkomplizierte Genießen. Und das, finde ich, ist das Größte, was wir erreichen können.
Ja, bist du auch so aufgewachsen mit unkompliziertem Genießen? War Kochen bei euch, hatte das einen hohen Stellenwert?
Frische Küche auf jeden Fall. Also meine Eltern haben immer frisch gekocht. Es gab keine Convenience-Produkte. Wir hatten einen kleinen Gemüsegarten draußen. Ja. Aber da sprechen wir jetzt nicht von von einer Hochküche. Also ich sag mal so die ganzen deutschen Klassiker oder feinen Gerichte, die habe ich dann tatsächlich auch erst in der Ausbildung kennengelernt. Es war alles ganz einfach bei uns. Also ein ganz klassisches Gericht, welches es früher immer gab, waren Reis, Bohnen und Hühnchen. Kennen bestimmt jetzt mittlerweile auch schon viele von meiner Geschichte. Und das ist nichts Wildes, aber wenn ich das jetzt esse, dann ja, dann löst es halt einfach Emotionen los, die die mich an früher erinnern, und das ist was total Schönes. Und das ist halt einfach bei jedem was anderes. Bei manchen sind so Geschmäcker gleich. Ich finde so eine Erdbeere, wenn die dampfentsaftet ist, die hat immer so was, ja, was Liebliches, was Kindliches, was einen irgendwie an vielleicht so ein Erdbeereis von früher erinnert. Und deswegen kann man damit halt auch ganz toll spielen, wenn man sowas mit ins Menü einbaut, um ja, da einfach noch eine emotionale Ebene mit reinzubringen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Bei mir wären es die Walderbeeren aus Opas Garten.
Ja, sehr schön. Der Geschmack. Ja.
Okay, das heißt, Essen hatte auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, also frisch zu kochen, wie du gesagt hast. War das denn klar, dass du Köchin werden wolltest, oder wie bist du dahin gekommen?
Nee, das war überhaupt nicht klar. Meine Eltern waren beide damals selbstständig, sind es auch heute nach wie vor. Und dadurch haben meine Schwester und ich schon früh auch einfach mit anpacken müssen zu Hause. Und ich habe auch immer schon viel Freude gehabt am Kochen. Also ich stand da auch schon mit 11, 12, 13 am Herd und habe das Mittagessen für alle gekocht. Und das Ganze wurde mir dann erst richtig bewusst, dass das vielleicht auch ein Beruf sein könnte, als meine Freundin von zu Hause mich in einer schwierigen Zeit mit 16, wenn man sich entscheiden soll, was man jetzt irgendwie sein Leben lang machen soll, darauf hingewiesen hat, du, bewerb dich doch mal als Köchin, weil ich auch für sie einfach mal ab und zu so ein bisschen gekocht habe und da irgendwie schon eine Leidenschaft da war, aber ich das nicht im Beruf gesehen habe. Und erst als ich dann wirklich das erste Mal in der Küche stand, bei einem Probearbeitstag, da hat es Klick gemacht und da habe ich gesagt, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja quasi all das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, vereint miteinander. Also kreativ sein zu können, frei sein zu können, Abwechslung zu haben im Job, die Kunst irgendwie mit dem Essen zu verbinden. Und ja, da ist einfach für mich eine neue Welt aufgegangen. Und ich hatte da einfach, ich sag mal, auch wahnsinniges Glück, dass ich da in einen Betrieb gekommen bin, der mir auch vielleicht einfach von Anfang an das gegeben hat oder das gezeigt hat, was möglich ist.
Ja. Ja.
Bin sehr happy nach wie vor mit der Entscheidung.
Also hast du ein Praktikum dann da gemacht?
Ich war da zum Probearbeiten. Also ich habe mich dort beworben und wurde dann eben eingeladen zum Probearbeiten. Und Mama hat mich hingefahren und nach 12 Stunden wieder abgeholt. Und ich wollte gar nicht gehen.
Und hast du da dann auch die Ausbildung gemacht?
Ich habe dort auch die Ausbildung gemacht,
ja. Okay. Dann warst du ja noch relativ jung, als du gestartet bist. Hast du eine Ausbildung gemacht. Die dauert ja 3 Jahre in der Regel. Wie ging es dann weiter? Weil irgendwann wurdest du ja selbstständig, das hat natürlich auch noch ein bisschen gedauert. Aber irgendwann kam ja bei dir der Punkt, dass du was Eigenes kochen möchtest oder vielleicht nicht so, wie der Küchenchef das möchte.
Ja, genau. Ja gut, dazwischen waren natürlich doch noch 1, 2 Stationen und Erfahrungswerte. Eben noch die sehr wichtige Station bei Sven Elverfeld im Aqua für knappe 2 Jahre, wo ich einfach Struktur und Ordnung gelernt habe und einfach auch ganz viele Details mitgenommen habe, von denen ich immer noch profitiere. Und danach habe ich so gemerkt, dass mir diese detailverliebte Küche so ein bisschen mich so ein bisschen einschränkt. Beziehungsweise du bist halt einfach in so einem Team part of the team und führst die Arbeiten aus, die sich andere ausgedacht haben. Und da dringt halt irgendwie so ein bisschen der Freigeist durch in mir und die Lust einfach auch mal selber Dinge zu kreieren, auszuprobieren, Geschmäcker miteinander zu verbinden, die man irgendwie so im Kopf sich vorstellen kann. Und dann bin ich raus, also bewusst raus aus der Sterneküche, bin auf eine kleine Hütte nach Tirol für eine Saison, dann nochmal eine Saison nach Mallorca und dann kam eben Ulm, wo ich dann meine erste Führungsposition bekommen habe als Sous-Chef in einem Traditionsrestaurant. Und da war dann eben auch wieder so der Punkt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich möchte hier irgendwie schon wieder das ganze Konzept verändern, die ganze Karte umschmeißen, was ja unbedingt in so einem, ja, ich sag mal, gut laufenden Geschäft nicht unbedingt erwünscht ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann alles oder nichts. Ich kündige und mache jetzt einfach mal mein Ding. Und so hat das Ganze begonnen. Natürlich erstmal mit ein bisschen schwierigem Start. Also ich habe dann mit Kleinkochkursen, kleinen Caterings gestartet.
Und wo hast du die gemacht? Oder hattest du schon ein Restaurant?
Nee, die habe ich, also ich habe mich dann immer eingemietet in verschiedenen Restaurants hier in Ulm oder auch teilweise einfach zu Hause gekocht. Ja. Also ja, es war halt noch weit weg von Professionalität, aber einfach mal, es war wichtig für mich, dass ich einfach mal was gemacht habe.
Ja, wie alt warst du da?
Noch 23, es war Anfang 2014. Ja. Ja, und das Jahr habe ich dann durchlaufen, eben mit den ersten Erfahrungen eben mit der Selbstständigkeit. Nebenher musste ich natürlich noch jobben, um mich irgendwie über Wasser zu halten, weil das finanziell auch noch nicht ganz so einfach war. Aber dann kam wirklich durch einen Kochkursteilnehmer die Nachricht, dass da gerade ein Restaurant frei wird. Mhm. Ein kleines Restaurant mitten in Ulm. Ich kannte das davor gar nicht, weil das ein bisschen versteckt war. Und ja, ich habe es angeschaut am nächsten Tag und war mir natürlich noch total unsicher, weil ich gar nicht so schnell wirklich ein eigenes Restaurant wollte mit so viel Verantwortung. Ja. Aber habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Größe passt, es ist noch so überschaubar, dass ich selber stemmen kann. Mhm. Und ich hatte jetzt auch keine riesen Geldsumme, die ich da reinstecke und dann nachher vielleicht in Sand setzen kann. Und von dem her habe ich gesagt, was habe ich denn zu verlieren? Und hab's dann ausprobiert.
Einfach gestartet.
Da sprechen wir jetzt, von 11 Jahren im Oktober.
Ja. Und selber stemmen, das kann man ja auch ruhig wortwörtlich nehmen, denn du warst ja schon alleine, also in der Küche sowieso, aber hattest auch keine Spülerin oder einen Spüler. Im Service hattest du, glaube ich, jemanden, der dich unterstützt hat.
Genau, also es ging los zu zweit. Ja. Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es komplett alleine ohne Spülkraft einfach fast nicht machbar ist, wenn du dann irgendwie nach so einem 30er-Service noch 2 Stunden spülst. Und da habe ich mir dann schnell Unterstützung geholt und das war auch der richtige Weg. Aber ja, die ersten 5 Jahre war ich größtenteils alleine in der Küche und das war für mich auch total wichtig für die Entwicklung. Also einfach das Kochen mal auch wirklich zu lernen, in verschiedene Cases zu kommen, die vielleicht nicht funktionieren, weil man sich irgendwie vielleicht auch hier und da mal überschätzt und zu viel möchte. Und ich glaube, das hat mich dann auch jetzt im Endeffekt so hart gemacht, dass ich mit Problemsituationen auch ganz gut umgehen kann.
Ja, und dann, du bist ja sehr erfolgreich mit deinem Restaurant. Du wurdest Young Chef vom Guide Michelin, hast deinen Stern erkocht und auch gehalten. Hat dich das überrascht, dass das dann auf einmal da war? Oder war das auch dein bewusstes Ziel?
Ein bewusstes Ziel war es nie. Also wer mich kennt, weiß, dass ich das Restaurant aus ganz anderen Gründen aufgemacht habe. Also es war nie so, okay, ich muss hier irgendwo meinen Stern kochen. Aber irgendwo hat es ja auch so begonnen. Also ich habe auch in einem Sterne-Restaurant gelernt. Mhm. Damals ganz traditionell. Man könnte schon fast sagen, ein bisschen oldschool gekocht. Und eben dann die Station bei Sven Elverfeld. Und dieses schöne Anrichten, dieses schöne Kochen hat mich schon immer imponiert und Spaß gemacht. Und das wurde halt einfach mit den Mitarbeitern, die dann nach und nach kamen, von einem Koch dann irgendwann mal bis hin zu 3 Köchen, waren einfach andere Möglichkeiten da auch, die Teller schöner auszugarnieren, sich ein bisschen mehr Zeit für die Abstimmung der verschiedenen Komponenten auf dem Teller zu machen oder dann eben auch die Entwicklung hin zum Menü, auch so ein bisschen aus finanzieller Sicht, ja, dass die Leute nicht mehr nur eine Vorspeise bestellen und dann irgendwie mit einem Bon von 20 Euro rauslaufen. Und da kam halt einfach dann so ein paar Dinge zusammen. Corona, 2 Jahre, in denen du fast gar nichts machen konntest oder anderthalb. Und dann sind wir halt einfach geplatzt danach. Wir hatten halt Bock. Wir waren ultra motiviert und du hattest ja auch so viel Zeit, irgendwie dir Gedanken zu machen und standest auf der Bremse. Und dann war das einfach, glaube ich, dann so ein Konstrukt aus vielen Sachen, die gut zusammengepasst haben, wo wir einfach gesagt haben, gut, wir etablieren jetzt mal ein Amuse-Gueule, probieren mal, ob wir das schaffen, vom zeitlichen Ablauf her, in unserer Größe der Küche.
So, du musst vielleicht kurz sagen, wie groß eure Küche ist?
Ja, wir stehen jetzt aktuell mit 4 Leuten auf circa 4 Quadratmetern. Ja. ist machbar, muss man nicht so viel putzen. Ja. Und natürlich denkt man dann schon manchmal, okay, könnte das vielleicht reichen für einen Stern, oder du kriegst auch das Feedback von den Gästen, dass die eben sagen, hey, aber ihr habt schon nochmal irgendwie ganz schön einen draufgelegt und kocht ihr auf den Stern hin und so. Und natürlich ist das eine wahnsinnig wichtige Auszeichnung für uns Köche und macht auch wahnsinnig viel mit dem Ansehen des Restaurants und am Ende auch mit dem Zuwachs der Gäste, weil du einfach über die kleinen Grenzen hinaus so ein bisschen auf der Liste von manchen bist. Und ja, dann hat es 2023 dafür gereicht und hat ganz schön viel verändert.
Ja, das glaube ich. Du hast mittlerweile 40 Angestellte oder vielleicht mittlerweile noch mehr. Und du hast auch zwei Restaurants, die Edda Brasserie. Wie kam es denn dazu? War das auch so eine Gelegenheit, die sich ergeben hat, noch mal ein bisschen anders zu kochen, weg vom Fine Dining, noch mehr Wohlfühlküche?
Ja, ich sag mal, das ist auch wieder eine natürliche Entwicklung daraus gewesen, dass eben das B-Broad ja mal so gestartet hat, mit einfachen Gerichten, mit à la carte Küche. Und ich auch wahnsinnig viele Stammgäste dort hatte, die wirklich auch mehrmals die Woche gekommen sind. Und das hat sich mit dem Einführen des Menüs dann auch ein bisschen verschoben. Und ja, das war halt dann einfach die logische Schlussfolgerung, dass wir, wenn sich die Möglichkeit bietet und die richtige Location frei wird, auch wieder so ein Restaurant mit auf den Weg bringen, weil ich die Küche selber einfach auch wahnsinnig gern mag. Ich mag die Art von dem Essen, dass alles in die Mitte kommt, dass du viel probieren kannst, dass deine Kommunikation am Tisch stattfindet. Und das ist einfach eine wahnsinnig schöne Ergänzung, vor allem, weil wir halt einfach direkt nebeneinander sind mit den Läden. Man kann sich auch einfach im Team nochmal anders aufstellen. Man kann sich gegenseitig unterstützen, kann mal hin und her switchen, wenn mal irgendwie jemand ausfällt. Und klar, war es am Anfang auch nicht ganz so einfach, wie ich es mir gedacht habe, so ein neues Team von null weg aufzubauen. Aber jetzt nach anderthalb Jahren, sage ich, das war die absolut richtige Entscheidung. Und die Läden profitieren voneinander. Ja, also auch wenn wir so Gourmet-Reisende hier nach Ulm ziehen, die machen dann ganz oft einen Tag im Edda und einen Tag im B-Broad. Und das ist cool. Freut uns natürlich extra.
Und du pendelst wahrscheinlich auch zwischen beiden. Die sind ja sehr nah beieinander und bist mal da in der Küche und da hilfst wahrscheinlich an allen Ecken und Enden.
Meistens sieht man mich dann immer hinten auf der Straße hin und her laufen, genau. Ja.
Und wie läuft das dann mit der Entwicklung der Gerichte? Also im Edda ist es ja ein bisschen was anderes als im B-Broad. Wie läuft das? Bist du in beiden involviert? Lässt du deinem Team die Freiheit, irgendwie Vorschläge zu machen? Und wie kann ich mir das vorstellen? Weil du bist ja für beide Restaurants verantwortlich.
Ja, die Menügestaltung ist was mir total wichtig ist und ich auch nach wie vor immer auf jeden Fall mit involviert bin. Ich wünsche mir aber, dass meine Mitarbeiter aktiv daran teilhaben, dass Ideen kommen, dass sie auch Dinge ausprobieren können, was sie vielleicht mal irgendwo gegessen haben, gesehen haben. Weil ich denke, dass das auch dazu führt, dass du dich ganz anders mit dem Laden identifizierst, wenn da auch einfach mal ein Gericht rausgeht, welches du auf die Karte gebracht hast. Und das war ja eben immer das, was mich so ein bisschen gestört hat oder ja, was, wo ich so ein bisschen traurig war, dass halt so die eigene Kreativität nie gefragt war. Und deswegen.
Also selber noch.
Ja, genau. Und deswegen pushe ich meine Leute auch wirklich, dass ich sage, hey, bringt Vorschläge, bringt euch mit ein, ob es Produkte sind, ob es, keine Ahnung, Garmethoden sind oder ganze Gerichte. Und seitdem der Tim da ist, mein Sous-Chef, der jetzt dann demnächst auch mein Küchenchef im B-Broad wird, hat sich das auch nochmal total verändert, weil ich wirklich jemanden auf Augenhöhe in der Küche habe, der einfach auch gleich denkt wie ich. Ja. Und das ist wahnsinnig schön, wenn wir dann so an der finalen Ausarbeitung von den Gerichten oder Menüs sind, wenn es einfach so Hand in Hand geht und du manchmal das gar nicht unbedingt aussprechen musst, was jetzt vielleicht noch bei dem Gericht verändert werden muss, weil man genau das Gleiche denkt. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu noch vor 2-3 Jahren, als ich einfach die Menüs komplett alleine machen musste und du dir so alles aus den Fingerspitzen saugen musst. Und manchmal halt einfach Zeiten hast, wo es nicht flutscht, wo einfach nichts kommt, wo einfach eine Leere im Kopf ist, vielleicht auch so ein bisschen bedingt durch den Stress, durch Überlastung, wie auch immer. Und das funktioniert jetzt alles besser. Ja, es kommt da mal ein kleiner Vorschlag von den Köchen, von den Jungs aus dem Edda oder von den Mädels aus dem B-Broad für unser neues Menü. Und so ist es dann einfach ein Gesamtkonstrukt vom Team. Und das Das kannst du mir nicht besser vorstellen.
Ja, klar. Und du bist nicht mehr alleine mit deinen Ideen und Gedanken. Und jetzt hast du deine, deine Mitspieler, die dir Feedback auch geben. Ja.
Ja.
Und du hast ja auch eine Vorliebe für, ich sag mal, Produkte, die vielleicht auf den ersten Blick profan wirken, wie zum Beispiel die Zwiebel.
Ja.
Woher kommt das? Ich liebe Zwiebeln auch, aber Zwiebeln-Sellerie ist, glaube ich, auch eins deiner Lieblingsprodukte. Woher kommt das, dass du denen so eine Bühne geben möchtest?
Um einfach auch mal zu zeigen, wie vielfältig so ein Gemüse sein kann. Mhm. Also gerade beim Sellerie, dass er halt nicht nur in so einem Waldorfsalat stattfinden kann oder irgendwie gekocht auf dem Teller, wie er mir auch überhaupt gar nicht schmeckt, sondern dass er halt einfach ein bisschen angedörrt oder sogar wirklich über ein paar Tage karamellisiert, wie so ein fermentierter Knoblauch, ganz neue Noten entwickelt und selbst den größten Fleischesser dann vielleicht mal überzeugen kann, dass Gemüse doch gar nicht so schlimm ist. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Du kannst da ganz toll mit Texturen arbeiten. Der Sellerie, wenn der eben so kurz angedörrt ist, bekommt dann auch mal schnell so eine Textur von so einem gebeizten Fisch. Und das kann dir auch helfen, dann eben mal eine Vorspeise zu kreieren, ich sag mal, die Anmutung hat von einem Gericht, von einem zarten Ceviche, aber eben vegetarisch ist oder sogar vielleicht aus Versehen vegan. Ja? Und das ist eine Richtung, die wahnsinnig wichtig ist für die Zukunft. Ich meine, wissen ja alle, sollten vielleicht nicht nur noch die Menüs aus Fisch und Fleisch bestehen. Und wenn sich dann da mal so ein vegetarischer Gang unterschmuggelt, der aber eben nicht so vegetarisch daherkommt, wie sich's manche vorstellen, also mild gewürzt und flach und langweilig und gesund, sondern der halt einfach richtig Bums hat, Power hat, Schärfe hat, Fett hat und einfach richtig Spaß macht, dann bekommt man auch die Leute viel leichter dazu, mal was Vegetarisches zu probieren oder vielleicht auch mal zu Hause so ein Sellerie im Kühlschrank mal auftauchen zu lassen.
Ja. Ich bin natürlich auch durch dein Instagram-Feed gescrollt in der Vorbereitung. Und im aktuellen, also ich glaube, das ist das aktuellste Reel zurzeit, da sieht man auch, bekommt man kurze Einblicke in deine Küche, wie deine Mitarbeitenden da arbeiten. Und es ist sehr auffällig, da sind überwiegend Frauen in der Küche. Ist das bewusst von dir so gewählt, dass du gerne mit Frauen zusammenarbeitest? Ich meine, du hast gerade gesagt, der Küchenchef wird ein Mann demnächst, aber auf dem Reel sieht man auf jeden Fall, dass viele Frauen bei dir arbeiten.
Ja, aber bei mir dürfen nur noch Frauen arbeiten. Ja. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist ein Zufall. Am Ende muss die Person, die bei mir arbeitet, kochen können und muss eine Leidenschaft dafür mitbringen und muss vor allem auch von der Persönlichkeit her in unser Team passen. Und ich denke, dass ich dadurch, dass ich so ein bisschen in die Medien gekommen bin und eben als Frau eher ein bisschen rarer angesehen bin dort, mache ich vielleicht auch meinen Kolleginnen so ein bisschen Mut oder trauen die vielleicht einer Küche mit einer Küchenchefin leichter als mit einer männlichen Führungskraft. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass dadurch auch viele weibliche Personen sich bei mir beworben haben. Ja. Und wenn wir jetzt einfach mal so die neuen Azubis anschauen, da hatten wir wirklich alles dabei und haben sich aber jetzt auch tatsächlich wieder zwei Köchinnen oder angehende Köchinnen durchgesetzt, die einfach ganz anders bei der Sache waren.
Okay. Ja.
Aber es hat am Ende nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja, es kommt einfach darauf an, was bringt die Person mit. Und es ist scheißegal, ob männlich, weiblich, was dazwischen oder gar nichts. Und von dem her, ja, der Tim ist gerade der Hahn im Korb bei uns im B-Broad.
Ja,
ja. Im Edda sind es jetzt gerade nur Jungs, aber das ändert sich jetzt dann auch.
Ja. Ich habe gestern mal mit der Agentur für Arbeit in Nürnberg telefoniert. Ich habe die mal nach den Zahlen gefragt aktuell, wie das aussieht bei Köchinnen und Köchen, wie da die Verteilung ist. Speziell bei Küchenchefs und Sous-Chefs. Das würde ich nicht wundern. Es sind 83% Männer und 17% Frauen. Was könnte man ändern in der Branche, damit sich vielleicht, es wird sich nicht 50-50, wird es niemals sein, aber was könnte man ändern, damit es mehr Küchenchefinnen gibt?
Gehe ich gleich drauf ein, was mich total interessieren würde, wie das aussieht bei Azubis.
Habe ich tatsächlich auch gefragt.
Was da für eine Verteilung ist.
Ja, habe ich auch gefragt, konnten sie mir leider nicht geben. Okay. Allerdings, was auch interessant war, eine andere Zahl, da geht es aber um Kochen allgemein. Das heißt, da sind auch Kantinenköchinnen dabei und Leute, die vielleicht auch Beiköche. Da ist die Verteilung fast 50-50 von über 500.000 Menschen in Deutschland, die diesem Beruf nachgehen. Aber bei den Führungsrollen sieht es halt schon anders aus.
Ja, ich denke, dass... Ich meine, das Größte aus ist natürlich halt einfach für die meisten das Thema Familie, wenn es einfach in die Richtung geht. Da brauchen wir nicht drum rumreden, weil sich die wenigsten vorstellen können, eben mit diesen Arbeitszeiten eine Familie aufbauen zu können. Sehe ich ein bisschen anders, spreche natürlich aber auch aus der privilegierten Lage der Selbstständigkeit, was das Thema betrifft, weil, nee, oder anders gesagt, du musst, die Betriebe müssten sich halt auch wirklich anpassen, also diesen, sich mit dem Thema befassen, wie kann ich denn zum Beispiel jetzt eine Küchenchefin beschäftigen, die ein Jahr altes Baby hat, ja? Gibt es da den Platz dafür, dass da vielleicht eine Betreuung da sein kann? Gibt es die Möglichkeit, dann eben die Arbeitszeiten ein bisschen flexibel anzupassen, dass man dann irgendwie vielleicht mal für eine gewisse Zeit die Vorbereitung macht oder dass es einen Zeitraum gibt, wo man dann vielleicht 2 Stunden nicht da ist, aber danach wieder da ist? Ja. Und ich denke, da werden sich einfach jetzt in Zukunft auch mehr Betriebe mit befassen, weil das ist das Einzige, wie sich da wirklich mal was ändern könnte. Ja. Weil ja, alle labern immer bloß und wir wollen mehr Frauen, ja gut, aber da muss man halt auch was dafür machen.
Ja, genau, das, ja klar. Ja.
Und das ist halt immer dann das Aus. Die sind dann halt meistens Köchinnen bis 30 und ab da geht's dann vielleicht in Richtung Studium, was dann auch irgendwie noch mit dem Essen zu tun hat, so dass man aber die Möglichkeit hat, dann später mal nicht auf die Gastronomie angewiesen zu sein, weil du natürlich meistens abends, meistens am Wochenende arbeitest. Ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das möglich ist und möchte das jetzt auch dann einfach bei mir im Hotel, wenn wir das demnächst eröffnen, mal anders angehen, weil da einfach auch ein Platz ist, da gibt es halt Möglichkeiten, da neue Linien reinzubringen und das vielleicht ein bisschen zu modernisieren. Und dann kann ich ja nochmal berichten, wie das funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Strukturen müssen sich ja irgendwie ändern, weil es kann ja nicht die Lösung sein, selbstständig zu sein und am besten noch über dem Restaurant zu wohnen und die Großeltern am Start zu haben, dass das nur so möglich ist. Hattest du denn weibliche Vorbilder während deiner Ausbildung oder jetzt noch aus der Branche?
Ich bin nicht so der Vorbildtyp, oder dass ich eben so eine Person habe, die ich vergötter oder so. Das ist einfach, ich habe viele Kollegen und Kolleginnen bewundert, aber was ich jetzt schon die letzte Zeit einfach dadurch, dass ich auch viele kennengelernt habe, total schätze, ist, wie der Austausch auch gerade zwischen uns Kolleginnen ist. Ja. Das ist nämlich total schön, wenn man sich einfach, da ist Thema Neid nicht, da ist, wie es vielleicht alle vermuten, da gibt es eigentlich gar keine Zickereien oder sowas, sondern das ist einfach ein wahnsinnig schönes Miteinander und ein wahnsinnig offener Kreis, der gerade auch stärker wird und größer wird und lauter wird, mutiger wird und das ist die richtige Bewegung, weil das ist jetzt eben der zweite Punkt, warum so wenige Damen in den Führungspositionen sind, ist halt einfach, weil wir so vom Wesen her in den meisten Fällen ein bisschen zurückhaltender sind, ein bisschen weniger das Ego nach außen bringen und manchmal auch vielleicht ein bisschen unsicherer, ein bisschen schüchterner sind. Ja, und deswegen sagen wir, machen nur Dinge, die wir zu 100% wissen, dass wir die richtig können. Und da können wir, glaube ich, einfach nur Mut machen, indem da starke Frauen nach vorne gehen und einfach zeigen, hey, das passt schon, das ist schon richtig gut, was du machst und trau dich einfach.
Ja. Was würdest du einer jungen Köchin oder auch einem jungen Koch sagen? Was ist die Faszination dieses Berufes? Was lässt dich jeden Tag? Du arbeitest ja viele Stunden, früh wahrscheinlich auch viel Vorbereitung. Was ist die Faszination? Was würdest du denen sagen?
Die Faszination am Beruf Koch, Köchin ist definitiv, dass es absolut keine Grenzen gibt. Es kann sich in alle Richtungen entwickeln, die du dir vielleicht davor noch gar nicht vorstellen kannst. Sieh bei mir, ich habe nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze und mit dir einen Podcast aufnehme oder irgendwo im Fernsehen auftauche. Und das ist unglaublich schön, weil ich auch überhaupt nicht das Gefühl habe, dass ich in irgendeiner Art und Weise schon an einem Ziel angekommen bin oder sagt, okay, der Beruf wird jetzt langsam langweilig, ich habe alles gesehen, weil das ist gar nicht möglich, weil sich das ja auch permanent verändert. Das verändert sich mit ja, mit allen äußeren Einflüssen, gesellschaftlich, es verändert sich über, ja, verschiedene Social Media Accounts, oder eben auch, ja, politische Themen wie Nachhaltigkeit und Co. Und von dem her, ich glaube, einen vielseitigeren Beruf gibt's fast nicht.
Ja.
Und was man auch nicht unterschätzen darf, wie stark das Bonding einfach im Team ist. Es ist wirklich halt einfach, es ist deine Familie. Und gerade auch bei jungen Menschen ist es manchmal total wichtig, dass die, wenn die eben ins Berufsleben starten, auch irgendwo noch so dieses Familiengefühl haben, was sie dann vielleicht von zu Hause vermissen. Und das hast du halt in der Gastronomie, glaube ich, so stark wie fast nirgendwo.
Ja, ja. Und du hast es schon angesprochen, der Beruf verändert sich oder du hast nicht erwartet zum Beispiel, dass du in den Medien präsent bist. Wie war das denn für dich? Wie hat sich das angefühlt, als du das erste Mal vor den Kameras standest?
Ja, ich glaube, ich habe gezittert und konnte meinen Namen nicht mal richtig aussprechen vor der Kamera. Aber das hat sich dann auch echt verändert, einfach durchs öfter Machen. Und wenn du dann merkst, dass du plötzlich irgendwie auch selbstbewusster dadurch wirst oder dir selber dann auch mal noch irgendwie vielleicht mehr glaubst, dass das richtig, richtig toll ist, was du da machst, dann fängt es auch erst an, richtig Spaß zu machen, wenn man dann vor der Kamera auch vielleicht mal den ersten Witz machen kann oder sowas. Und das ist, da lerne ich auch einfach von Mal zu Mal dazu. Und ja, es ist einfach nochmal ein ganz, ganz neues Feld für mich, wo ich immer wieder über meine eigenen Grenzen gehe und Ängste überwinde, auch noch gar nicht kannte.
Und es ist wahrscheinlich auch eine sehr gute Werbung für dein Restaurant, weil es eine Zielgruppe anspricht, die vielleicht nicht unbedingt Fine Dining auf dem Schirm haben, aber dich sympathisch finden und dann vielleicht mal nach Ulm kommen.
Genau so. Das ist wirklich die allerbeste Werbung, die es überhaupt gibt. Ja, hat begonnen mit Star Kitchen und das ist jetzt auch schon seit einem Jahr draußen oder seit über einem Jahr. Und die Leute kommen immer noch zu uns und sagen, ja, wir haben sie bei Star Kitchen gesehen und es sah alles so schön aus, was sie gemacht haben und sie kommen so sympathisch rüber. Und das ist unglaublich schön, dass die Leute da dann auch dadurch so ein Vertrauen bekommen in das, was sie sehen und das dann eben bestenfalls natürlich dann genauso auch bestätigt bekommen im Restaurant.
Ja.
Und also
ja, wird halt nahbarer auch dadurch, ne?
Ja, ja, voll.
Ja. Ja. Aktuell bist du, glaube ich, bei der Küchenschlacht zu sehen, oder?
Genau.
Ja. Wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch 5 Halbsätze für dich, die du gerne vervollständigen kannst.
Versuche es.
Kannst du auch gern ausschweifend antworten, wie du möchtest. Okay. Meine größte Küchenpanne war?
Ah, das werde ich oft gefragt.
Mhm.
Da kann ich dir so viele aufzählen. Ich glaube die, dass ich einen ganzen Topf abpassierte Backenjü, also von schönen Kalbsbacken, der starke Vor, der dabei entsteht, kurz auf dem Boden stehen hatte und der Spülkraft nicht Bescheid gesagt hat, dass das da bitte stehen lassen, also stehen bleiben soll. Und ja, ich mich umgedreht habe und der Topf nicht mehr da war. Und dann halt einfach, ja, 30 Liter pures Gold im Abfluss gelandet.
Ja. Das beste Essen meines Lebens?
Schwierige Frage.
Mhm. Sagen das, alle.
Ja, das ist... kann ich dir auf Anhieb... Kann ich dir nicht beantworten, weil es ist so unterschiedlich.
Ja.
Das ist das kann mal die Lasagne gewesen sein bei meinem Mann oder auch die absolut perfekt ausbalancierte Sülzen-Dumpling bei Clara Hunger vor ein paar Wochen. Mhm. Also... Keine Ahnung, das ist eine Range von bis, da gibt's viel zu viel, dass ich dir da eines nennen könnte.
Okay. Meine geheime kulinarische Sünde?
Ja gut, wenn man so möchte, Ketchup.
Wir haben oft Weingummis dabei.
Bitte?
Wir haben oft, viele sagen Weingummis, so Haribo-mäßig.
Ja, okay.
Na,
ja.
Ketchup, ja, ist doch gut.
Ja.
In meiner Küche darf niemals fehlen?
Frische.
Frische?
Frische durch Säure. Ja, Frische, dass du einfach danach beschwingt rausgehst und nicht das Gefühl hast, du hast einen Klotz im Bauch. Frische.
Okay.
Muss im Essen immer vorhanden sein.
Das ultimative Küchentool?
Thermomix.
Der ist auch echt überall. Ja.
Ja, ist halt einfach gut.
Ja. Okay, eine Frage habe ich noch, die hat auch damit zu tun, was du vorhin schon gesagt hattest, dass Küche auch eine Familie ist und das Team. Was ist denn heute das Teamessen? Was gibt's denn Feines?
Das weiß ich nicht, aber da hat sich gerade der Philipp reingeschlichen, den werde ich gleich mal fragen. Ja. Aber es gibt Mais, gibt's irgendwas mit Pasta.
Okay.
Geht schnell, schmeckt allen und hält ein bisschen vor.
Ja, cool. Und da sitzt ihr auch alle an einem Tisch. Habt nochmal ein bisschen Zeit. Da sitzt
man auch wirklich da mit beiden Teams zusammen. Okay. Und
cool.
Das ist total schön.
Cool. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Alina, für die tollen Einblicke in dein Restaurant und deine Arbeit. Und
sehr gerne, danke.
Ich sag mal, bis bald.
Alles klar. Alles klar. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Mach's gut. Ciao. Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.